ARD. Sie hören Bayern 2 jetzt mit dem Kulturupdate am Dienstag. Kaline Thüroff ist für Sie am Mikrofon und in der kommenden halben Stunde geht es um den neuen Film über Amy Winehouse, der am Donnerstag ins Kino kommt. Die Frage, was passiert, wenn man als Künstler ein eigenes Bild ins Museum schmuggelt und aufhängt, so wie es gerade in der Pinakothek der Moderne in München passiert ist. Mehr dazu später. Und jetzt ein neues Kunstkraftwerk für München. Ein stillgelegtes Kraftwerk, 25 Meter hohe Decken, unfassbar viel Platz, eine Atmosphäre irgendwo zwischen heilig und industriell. Das schreit ja nur so nach einer Kaperung. Lange hat die Kraftwerkruine aus den 20er Jahren, von der hier die Rede ist, unbeachtet im Münchner Stadtteil Aubing gestanden, bis junge Leute irgendwann angefangen haben, dort wilde, illegale Techno-Raves zu feiern. Jetzt soll das Kraftwerk offiziell zum Kunstkraftwerk werden, einem kulturellen Hotspot, laut, bunt und kreativ. Heute feiert das Bergsohn-Kunstkraftwerk seine Eröffnung und Christoph Leibold war schon da.
Draußen wurden gestern noch fleißig Bodenplatten verlegt, es wurde geschuftet und gebaggert. Und auch drinnen geschäftiges Treiben, aber dort sieht das neue Bergsohn-Kunstkraftwerk schon fast fertig aus. Vor allem im Kernbereich.
Also wir stehen jetzt hier mitten im sogenannten Atrium des Bergsohn-Kunstkraftwerks. Das, was einstmals die Kesselhalle war, des Aubinger Heizwerks. 25 Meter Deckenhöhe, die wir hier vorfinden.
Matthias Altmann ist Geschäftsführer der Bergsohn GmbH. Das Atrium bezeichnet er als architektonische Herzkammer des Gebäudes und über 20.000 Quadratmeter großen Kulturareals. Eine Industriehalle wie eine Kathedrale. Historische Backsteinwände ringsum, überwölbt von einer Kassettendecke aus Sichtbeton. Eine breite Treppe führt hinauf zur sogenannten Belle Etage. Vom Atrium erschließt sich auch der Rest des Baukomplexes, ein Restaurant unter anderem, sowie ein Konzertsaal, der in einem neu errichteten Anbau untergebracht ist und erst im Herbst in Betrieb geht.
Die Kernidee des Bergsohn ist, einen Kulturort zu schaffen, an dem sich ganz, ganz viele Menschen willkommen und wohlfühlen. Das ist das Ziel, mit dem wir angetreten sind, keinen elitären Ort zu kreieren, was ja dann doch häufig irgendwo auch mit Kunst und Kultur verbunden wird.
Anti-elitär, das bedeutet für Matthias Altmann zunächst einmal keine Unterscheidung zwischen sogenannter Hochkultur und populären Kunstformen, keine Trennung bei Konzerten zum Beispiel von I- und U-Musik. Das Resident Orchestra, oder bodenständiger ausgedrückt, die Hauskapelle des Bergsohn zum Beispiel, ist die Jazz-Rausch-Big Band, die klassische Blechbläsersätze mit elektronischen Sounds fusioniert. Jazzclub trifft Techno-Dancefloor. Roman Sladek, einer der Köpfe der Jazz-Rausch-Big-Band, wird nicht nur als Musiker im Kunstkraftwerk auftreten, er hat sich zudem als Artistic Director dem Team der Bergsohn-Programmmacher angeschlossen. Sladek schwärmt von der einmaligen Chance, ein Kunst- und Konzerthaus vom Fleck weg neu zu erfinden.
Das ist ein Ort, den es noch nicht gibt. Dieser Ort hat noch kein Publikum. Man darf sich und muss sich das also alles neu erspielen und hat dadurch wahnsinnig viele Freiheiten, die nach meiner Einschätzung nach eben auch genutzt werden müssen in ganz, ganz vielen Hinsichten.
Ermöglicht werden diese Freiräume, ganz ohne öffentliche Gelder, allein durch das Engagement der Allgut-Tankstellenbetreiberfamilie Amberger. Vorbildliches bürgerschaftliches Engagement einerseits. Dass der finanzielle Treibstoff für kulturelle Innovation ausgerechnet von einem Mineralölkonzern kommt, weckt andererseits aber auch Vorbehalte. Bergsohn-Geschäftsführer Matthias Altmann freilich lässt derlei Kritik nicht gelten.
Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und Nachhaltigkeit im Bau, bauen im Bestand. Also nachhaltiger können sie nicht bauen. Ja. Das Ganze hier eine Industrieruine ja gewesen und das Ganze umzubauen, also das alleine ist schon extrem nachhaltig, was hier passiert.
Ob dem Bergsohn-Kunstkraftwerk nachhaltiger Erfolg auch in Sachen Zuschauerzuspruch beschieden sein wird, über den zu erwartenden Eröffnungshype hinaus, das dürfte nicht nur davon abhängen, ob es gelingt, Menschen mit der geplanten Mischung aus Konzerten, Kulinarik, Kunstausstellungen und Partys dauerhaft an den Stadtrand zu locken. Wobei die Betreiber auch auf Besucher aus den Speckgürtellandkreisen im Münchner Westen bis hin zum Raum Augsburg hoffen. Der eigene Anspruch, ein unelitärer Ort für alle Menschen zu sein, ist ebenfalls eine Herausforderung, sagt Roman Sladek.
Zugänglichkeit ist ja schnell in so einem Pressetext geschrieben, bedeutet aber Preisstruktur. Also kann ich in den Konzertsaal auch für 25 Euro gehen oder geht es da erst ab 70 Euro los?
Kurzum, trotz des schicken Ambientes will das Bergsohn kein Ort für ein entsprechend betuchtes Publikum sein und sich daher um eine moderate Preisgestaltung bemühen, sowohl in der Gastronomie als auch bei den Tickets. Und ansonsten kann das Kunstkraftwerk vielleicht auch mit den Außenanlagen punkten. Dort muss über die Eröffnung hinaus noch einige Wochen weitergewerkelt werden, was all jenen sympathisch sein dürfte, die es nicht so gerne edel und geschleckt haben.
Das neue Bergson-Kunstkraftwerk öffnet seine Türen heute in München-Aubing. Und jetzt von der Nachhaltigkeit zur Vergänglichkeit. Das ist Musik von Not hier auf Bayern 2. Alles ist vergänglich.
Der Anfang vom Ende, ein vorletztes Bier. Ich geb's zu, ich versteh's nicht. Was machst du noch hier? Eine neue Bekanntschaft, ein verheißender Blick. Ein gutes Gespräch, ein uralter Trick. Die Geschichte vom Kaufland, ein Dichter am Ausgang. Ein Richter im Blaumann, ein geschlichteter Faustkampf. Der Rauch in der Lunge, das Bad in der Menge. Der Knopf in der Zunge, der Tanz im Gedränge. Alles ist vergänglich, Striche auf Papier. Zukunft gibt es eh nicht, nur kalte Luft und Putzlicht. Was machst du noch hier? Die Katze am Fenster, die Gräser im Wandschrank, die alten Gespenster. Der Dunst an der Scheibe, der Automat an der Wand. Die Plastikverpackung vom Ring an der Hand. Ein Klinker im Bauschutt, Plattenarchitektur. Ein neues Modell, die alte Struktur. Eine steile These, ein Licht im Wind. Du verschüttest den Fusel, ich das Bad mit dem Kind. Alles ist vergänglich, Striche auf Papier. Zukunft gibt es eh nicht. Nur kalte Luft und Putzlicht, trinkst du noch einen mit mir? Gedanke, der größere Bogen, die guten Zensuren von der Oma erzogen. Das Kind unterm Bett, die Wimper im Auge, der Stein im Brett, das Salz und die Lauge. Eine sportliche Leistung auf hohem Niveau, der Druck auf der Blase, die Schlange vom Klo. Der Himmel, die Sterne. Alles ist vergänglich, Striche auf Papier. Zukunft gibt es eh nicht, nur kalte Luft und Putzlicht. Und du bist noch hier.
Waren das mit TH am Ende. Ein Duo, das sich in der Pandemie gegründet hat, als ein Kölner auf dem Schlafsofa eines Hamburgers hängen geblieben ist und die beiden angefangen haben, zusammen Musik zu machen. Alles ist vergänglich, haben wir gehört. Und hier auf Bayern 2 geht's jetzt ins Kino. Gab doch gerade erst einen Kinofilm über Amy Winehouse, war mein erster Gedanke. Dann musste ich aber feststellen, neulich ist in diesem Fall schon 9 Jahre her. 2015 kam ein Dokumentarfilm Amy in die Kinos über das Leben und vor allem den Absturz der britischen Ausnahmekünstlerin, die viel zu früh gestorben ist. Ein zu Recht preisgekrönter Film, fand ich. Diese Woche ist jetzt ein Spielfilm dran, Back to Black, ein Biopic, in dem sich die Schauspielerin Marisa Abela mit Hilfe von viel Kajal und toupiertem Haar in Amy Winehouse verwandelt hat. Ob das gut gegangen ist? Markus Meyer hat Back to Black schon gesehen.
I want people to hear my voice and just forget their troubles for 5 minutes.
Es war einmal eine junge Frau in London. Die war eigentlich eine Prinzessin. In so jemanden konnte sie sich mittels ihres Gesangs verwandeln. Aber dann lernte sie einen bösen Prinzen kennen, der nichts konnte, außer sich den Kopf abzuschrauben mit Drogen. Das ist es, was er dann auch unserer Prinzessin angetan hat, die immer mehr im Drogensumpf versank, bis sie nach erfolgreichem Entzug an einer Überdosis starb. So ließ es sich Back to Black zusammenfassen. Das Biopic, das vor allem die Lebensgeschichte der Sängerin und tragischen Pop-Ikone Amy Winehouse zum Inhalt hat. Wichtige Kapitel ihrer musikalischen Entwicklung, wie die Zusammenarbeit mit dem New Yorker Musikproduzenten Mark Ronson für das epochale Back to Black Album, werden total ausgeklammert.
Do you know what girl power means to meet Sarah Vaughan, Lauryn Hill? You need to know this. I ain't no Spice Girl.
Marisa Abela spielt Amy Winehouse, wie sie gut gelaunt mit großen Augen durch ein puppenstubenartiges London zappelt. Tragik, Verzweiflung und Trauer sind ihre Sache nicht, und so sehen wir ein sogar bei Großaufnahmen erstaunlich ausdruckarmes Gesicht. Schon als Kind einer jüdischen Familie der englischen Arbeiterklasse begann Amy zu singen. Ihre Großmutter war schon Jazzsängerin, die mit Ronnie Scott zu tun hatte, dem Namensgeber des bekanntesten Jazzclubs Londons. Der Vater, ebenfalls Jazzfan, machte seine Mutter vertraut mit Billie Holiday, Sarah Vaughan und Dinah Washington. Jazz galt damals als hoffnungslos veraltet, bis dann Amy Winehouse feine Phrasierungskünste wieder zum Leben erweckte. Amy, das lustige Rock'n'Roll-Mädchen mit vernachlässigenswerten Schwierigkeiten wie Bulimie, trinkt gerne und macht einen drauf. Was daran liegt, das zumindest suggeriert der Film, weil sie noch nicht den richtigen getroffen hat. Einen Mann zum Anhimmeln, einen echten Kerl eben. Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums ist es soweit. In einer Kneipe lernt sie einen jungen Strizi kennen, in den sie sich Hals über Kopf verknallt. Eine der stärksten Szenen des Films. Leider ist Blake ein Typ, der sich gern die Kante gibt. Und zwar nicht nur mit Alkohol, sondern mit allem, was starke Drogen hervorrufen. Jetzt nimmt das Unheil seinen Lauf. Blake trennt sich zwar nach einiger Zeit von Amy, woraufhin diese Back to Black aufnimmt, den Riesenwelterfolg, der mit seinem Flucht in die Vergangenheit-Gestus blassen Amy-Nachfolgerinnen wie Adele den Weg weist. Blake sucht wieder den Kontakt zur Popmillionärin, weil er doch jemanden brauche, wie ihm ein Kumpel im Film rät, der seine Drogenrechnungen begleicht.
The highest charting album from a British female artist in the US.
Back to Black, das Filmmärchen, das Regisseurin Sam Taylor-Johnson abgesegnet von der Winehouse-Familie inszeniert hat, wirkt wie ein überlanger Videoclip über das traurige Leben einer Sängerin, die im Grunde kein Star sein wollte. Unverständlich bleibt, warum ein Auftritt in unzurechnungsfähigem Zustand als persönlicher Triumphzug dargestellt wird. Keine Erklärung erfolgt, warum eine labile Figur wie Winehouse nach erfolgreichem Entzug alleingelassen wurde und wie sie an derartige Mengen von Alkohol gelangen konnte, um sich letal zu vergiften. Als hätte man einen reißerischen Artikel der Boulevardpresse verfilmt. Tenor, unschuldiges Mägdelein, von fürchterlichem Hohlkopf in den Tod getrieben. So kommt dieses Biopic daher. Leider. Dass es sich hier um zwei co-abhängige Menschen handelte, die beide ihr Schärflein zum Unglück beitrugen, kommt nur wenig zur Sprache.
Back to Black, das Biopic über Amy Winehouse ab Donnerstag im Kino. Und bevor wir Ihnen hier gleich im Kulturupdate auf Bayern 2 die Geschichte eines Museumsmitarbeiters erzählen, der ein selbstgemaltes Bild in die Pinakothek der Moderne geschmuggelt hat, hören wir Musik von Camille. Das ist Mars is No Fun.
You can't go to the beach, not in the water. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything is pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave a place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun.
much, much stronger. It's like a tragedy, you're grounding on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on the bed, do you get the picture? Mars is no fun.
Mars is no fun, das war Camille mit der Geschichte einer Mars-Touristin, die sich über mangelnden Komfort und unfreundliche Marsbewohner beklagt und zur Erde zurückwünscht. Aber auf dieser Erde ist ja auch immer was los. In Stockholm wurde heute die Preisträgerin des Astrid Lindgren Memorial Awards bekannt gegeben. Das ist die bedeutendste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur der Welt. Und dieses Jahr geht sie nicht an eine Schriftstellerin oder einen Illustrator, sondern an eine Organisation, eine australische Organisation, die Indigenous Literacy Foundation, berichtet Julia Weschenbach aus Stockholm.
Jedes Kind auf der Welt hat ein Recht auf gute Geschichten. Diesem Motto hat sich der Preis im Gedenken an die berühmte Schriftstellerin Astrid Lindgren verschrieben. Wenn die nächste Bücherei 11 Autostunden entfernt liegt, ist das nicht so einfach. Wenn das Buch dann auch noch nicht einmal in der eigenen Sprache verfasst ist, wird es noch schwieriger. Die australische Organisation Indigenous Literacy Foundation will solche Hindernisse überwinden und bekommt dafür den Astrid Lindgren Gedächtnispreis 2024, wie Jurymitglied Annika Erdlund bei der Verkündung erklärte. Mit Neugier und Respekt beschäftigt sich die Indigenous Literacy Foundation mit dem Lesen und Geschichtenerzählen unter indigenen Kindern in Australien. Indem sie Bücher verbreitet und zum Lesen, Geschichten erzählen und zur Kreativität anregt, weckt die Stiftung die Lust am Lesen. Das macht stolz, gibt Selbstvertrauen und ein Zugehörigkeitsgefühl. 2011 gegründet, arbeitet die Organisation heute mit mehr als 400 indigenen Gemeinschaften in ganz Australien zusammen. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren Kampagnen und sammeln Spenden, um hunderttausende Bücherpakete an Kinder und Familien in den entlegensten Ecken des Kontinents zu schicken. Henry Usher, Mitglied der Astrid Lindgren Preisjury, sagte:
Australia is home to at least 250.
Australien ist die Heimat von 250 indigenen Sprachen und vielen Dialekten. Lange hat Diskriminierung zu Armut, Arbeitslosigkeit und Verletzlichkeit der indigenen Gemeinschaften geführt. Dazu kommt eine schlechte Infrastruktur. Die Folge: Viele Kinder hätten noch nie ein Buch in ihrer eigenen Sprache gesehen, sagte Usher. Die Indigenous Literacy Foundation engagiert sich deshalb auch für die Veröffentlichung von Büchern in indigenen Sprachen und für die Übersetzung fremdsprachiger Bücher in diese Sprachen. Außerdem organisiert die Stiftung etwa Vorlese-Events und Workshops, in denen Kinder gemeinsam mit Autorinnen und Autoren eigene Bücher schreiben und illustrieren können. Die Nachricht des Preises überbrachte die Jury Ben Bowen von der Indigenous Literacy Foundation per Telefon. Der zeigte sich gerührt und überrascht.
Amazing.
Großartig. Mir fehlen die Worte. Bereits mehrfach war die Organisation in der Vergangenheit für die Auszeichnung nominiert worden. Der Preis gilt als der größte und wichtigste seiner Art weltweit. Dotiert ist er mit 5 Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet knapp 437.000 Euro. Gestiftet wurde der Preis nach Astrid Lindgrens Tod 2002. Seitdem wird er jedes Jahr von einer Expertenjury an eine Person oder Organisation vergeben, die eine besondere Bedeutung für die Kinder- und Jugendliteratur weltweit hat.
Und dieses Jahr wird der Astrid Lindgren Gedächtnispreis an die australische Indigenous Literacy Foundation vergeben. Bayern 2, heute kommen wir zu einem kleinen Krimi hier im Kulturupdate, der sich unlängst im Museum abgespielt hat und gestern publik wurde. Ich wüsste ja wirklich allzu gerne, ob er das von langer Hand geplant hat oder ob es doch eine spontane Idee war. Ein Mitarbeiter der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen hat sein eigenes Gemälde in die Pinakothek der Moderne geschmuggelt und dort aufgehängt. Das klingt kurios, ist aber tatsächlich nicht der erste Versuch, auf diese Weise berühmt zu werden. Unsere Reporterin Susanne Brandl ist bei mir im Studio. Susanne, was würdest du sagen? Ist ihm der künstlerische Durchbruch so gelungen?
Also ich würde sagen, der mediale Durchbruch, der ist ihm auf jeden Fall geglückt.
Über das Gemälde wird kaum gesprochen, leider. Aber alle rätseln jetzt, wie es dem Mann gelingen konnte, einfach mal ebenso sein eigenes Werk in der Sammlung Moderne Kunst aufzuhängen. Denn das war immerhin oder ist immerhin 60 Zentimeter mal 1,20 Meter groß gewesen. Und ich konnte kurz mit der Pressesprecherin der Pinakothek der Moderne sprechen. Und die meinte, das muss außerhalb der Öffnungszeiten passiert sein. Denn da werden oft Bohrungen vorgenommen für neue Ausstellungen. Und der Mitarbeiter war ja vom technischen Dienst, also konnte der völlig ungestört sein Bild in die, ja, ins Museum tragen und an die Wand dübeln.
Wie hat denn dann die Pinakothek der Moderne reagiert auf diese Schmuggelaktion?
Also die Pinakotheken finden das überhaupt nicht lustig. Und noch mehr ärgert sie, dass der Fall jetzt öffentlich gemacht wurde und das auch noch wahrscheinlich durch die Münchner Polizei. Weil nur die davon wusste, ja. Also die Pinakothek befürchtet nämlich jetzt, dass selbsternannte Künstler davon hören, auf den Geschmack kommen und dann Trittbrett fahren, ja. Und den Mitarbeiter, den haben sie jetzt freigestellt. Der hat Hausverbot bekommen. Und die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Sachbeschädigung, weil er ja einfach Löcher in eine unversehrte Wand gebohrt hat.
Also schon ein relativ hartes Durchgreifen von den Pinakotheken, finde ich. Ein bisschen Spachtelmasse wird es ja wahrscheinlich richten. Aber der Mann hatte ja vielleicht sogar Vorbilder. Das ist nämlich nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist, oder?
Ja, tatsächlich. Also letzten Herbst, da hat die Bundeskunsthalle in Bonn eine Ausstellung über Migration veranstaltet und beim Abbau ein Gemälde zu viel entdeckt. Also erst beim Abbau. Und das falsche Bild war wochenlang nicht aufgefallen. Dabei war es ja sehr schludrig mit doppelseitigem Klebeband an die Wand gepappt worden, ja. Und das Museum hat das aber im Gegensatz zur Pinakothek der Moderne sehr mit Humor genommen und auf X, also dem ehemaligen Twitter, über einen Aufruf nach der Künstlerin gesucht. Und sowas geschrieben wie, es gibt keinen Ärger, Ehrenwort, wir finden die Aktion lustig und möchten dich einfach nur kennenlernen. Und die Künstlerin hat sich tatsächlich gemeldet. Sie hatte sich ursprünglich geärgert, dass die Künstler, dass sie als Künstlerin mit Migrationshintergrund nicht mitmachen durfte und dass junge Künstler auch bei der Ausstellung vernachlässigt worden waren. Und die Kuratorin hat sie dann zu einem Gespräch eingeladen und zusammen haben sie beschlossen, das Gemälde zu versteigern. Und der Erlös von knapp 3.000 Euro ist dann einem Verein zugute gekommen, der mit Geflüchteten künstlerisch arbeitet.
Also ein Happy End. Und ich erinnere mich dran, in München, da gab es doch auch mal so einen Fall in der Ruhmeshalle hinter der Bavaria, oder?
Ja, das war auch eine wirklich kuriose Sache. Da hat die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung 7 Monate gebraucht, um den Schwindel aufzudecken, weil da hatte eine Münchner Kunststudentin sich geärgert, dass da fast nur Männer gerühmt werden in dieser Ruhmeshalle. Und dann hat sie im Rahmen ihrer Diplomarbeit aus Gips eine Büste von sich selbst angefertigt und sie so neben die Herrin der Schöpfung, also neben all diese Helden, die da gerühmt werden, Schriftsteller, Bauherren und so weiter gestellt. Und das war in einer nebligen, kalten Novembernacht um 5:30 Uhr früh, letzten November. Und erst ein Radiobeitrag vom Zündfunk hat die Schlösserverwaltung draufgebracht, dass es in der Ruhmeshalle nicht mit rechten Dingen zugeht, sage ich mal. Also da war diese Aktion schon sehr feministisch motiviert und ziemlich skurril.
Susanne Brandl, vielen Dank für den Einblick in diese besondere Art von Kunstkrimi. Soweit die Kultur hier auf Bayern 2 heute am Dienstag, das Kultur-Update.